Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Women, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Heute spreche ich mit Ann-Kathrin Lange. Sie ist Deutschlands bekannteste Cyber-Security-Expertin und Geschäftsführerin der Secura GmbH. Das darf ich noch lernen. Secura GmbH, auch schön. Die Medien nennen sie die IT-Wunderwaffe deutscher Unternehmen, denn mit ihrem Team bewahrt sie sowohl DAX-Konzerne als auch klein- und mittelständische Unternehmen regelmäßig vor Millionenschäden. Secura verspricht digitale Unverwundbarkeit, da können wir gleich noch drüber sprechen. Sie hilft den Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen und verhandelt selbst bei bereits geschehenen Angriffen sogar über das Lösegeld. Ann-Kathrin war in diesem Jahr unter den Top 10 für das Finale der Miss Germany-Wahl. Sie war bereits in den angesagtesten TV- und Printmedien, denn die Kombination von Miss Germany und Cyberschutz ist nicht nur sehr elegant, sondern vor allem auch außergewöhnlich. Das reizt natürlich die Medienwelt. In diesem Sinne herzlich willkommen, liebe Ann-Kathrin.
Ja, hallo, freut mich, dass ich da sein darf heute.
Ja, ich bin auch schon sehr, sehr neugierig und mag direkt mal in diese elegante Kombination hineingehen. Was hat denn Schönheit mit Digital Security zu tun?
Ich habe tatsächlich damals nach etwas gesucht, was möglichst polarisierend ist. Denn ich wollte einfach mit den Rollenbildern, die es in dem Bereich und auch mit den veralteten Strukturen in der IT etwas aufbrechen. Und dafür habe ich mir sozusagen die Miss Germany Awards rausgesucht, weil ich glaube, es gibt tatsächlich kein größeres Gegenstück zu einem sehr verstaubten Image, mit dem die IT-Branche doch unter anderem noch zu kämpfen hat, obwohl sie das gar nicht ist.
Ja, und wenn ich tatsächlich mal auf deine Webseite schaue, dann ist sie definitiv anders als alle anderen Seiten. Also ich war sehr positiv überrascht, weil natürlich kennt man, ne, mit Microsoft und all den anderen Firmen die klassischen Auftritte von eben IT-Unternehmen und da sticht natürlich Secura deutlich heraus. Ist das so ein Fail von dir, auch das so zu machen oder hast du es tatsächlich genutzt eben mit dem Thema Schönheit meets Digital Security?
Also tatsächlich habe ich die Website sogar selber gemacht, weil ich da sehr perfektionistisch unterwegs bin. Wahrscheinlich kriegen das ganz viele andere Leute noch viel, viel besser hin. Aber trotzdem, ich bin halt auch ein sehr kreativer Mensch und wollte halt auch mit meiner Website letztendlich ein Stück weit, ja, Veränderungen in das Ganze bringen. Also es kann auch anders aussehen als so, wie wir es eben bereits kennen. Und da ist ja auch ganz besonders der Panther, der ja jetzt erstmal mit der IT, wenn man es jetzt mal ganz neutral betrachtet, nicht wirklich viel zu tun hat. Sehr herausstechend auf der Website. Dann die Farbe Orange. Das sind alles Sachen, die man jetzt nicht unbedingt bisher in der IT-Branche großartig gefunden hat. Es ist eher blau, eher sehr dezent, nicht groß im Marketing präsent. Also es kommt ja jetzt immer mehr. Aber zu dem Zeitpunkt war das tatsächlich ja doch schon ein bisschen gewagt, würde ich fast sagen.
Absolut. Also du bringst damit natürlich ziemlich viel Lebendigkeit und auch Wärme in eine doch eher kühle Branche. Wie kamst du dazu? Weil du hast eben gesagt, dass du gerne polarisieren wolltest. Ist das generell ein Teil von dir oder wolltest du einfach für Aufmerksamkeit sorgen?
Naja, also eigentlich muss man sagen, dass ich total introvertiert bin.
Okay.
Man möchte sogar fast behaupten, ich meide Menschen in der Regel eher. Aber tatsächlich habe ich es mir ein Stück weit zur Aufgabe und auch zu meiner Pflicht gemacht, weil ganz viele beschweren sich immer, ja, es gibt keine Fachkräfte, besonders in den MINT-Berufen. Und ich handhabe das immer so, wenn mich etwas stört, dann versuche ich diese Dinge selber zu lösen. Und ich kann mich nicht beschweren, dass wir keine Fachkräfte bekommen und auf der anderen Seite nichts dafür tun, dass eben dieses Thema gelöst wird. Gut, jetzt kann ich nirgendwo lauter Leute auftreiben, die eben mal so Lust darauf haben und das bisher noch nicht erkannt haben, ohne dass ich entsprechend darüber spreche. Und das heißt, ich muss auf die Bühnen gehen, ich muss darüber reden, ich muss Teile der IT-Branche der Öffentlichkeit präsentieren, die vielleicht auch noch nicht so präsent sind. Da ist eben doch das Krisenmanagement, was ich ja mache, von großem Interesse, weil niemand sonst Einblick in diese Bereiche hat. Und ja, dementsprechend sind wir letztendlich an den Punkt angekommen, dass ich gesagt habe, okay, auch wenn ich sehr introvertiert bin, muss ich irgendwie einen Weg finden, das in die breite Masse zu tragen und Leute für den Bereich zu begeistern, die es bisher vielleicht noch nicht wussten und vielleicht auch noch mit anderen Dingen verknüpfen wie Mathematik oder irgendwelchen Code, der über den Bildschirm läuft und total komplex ist. Und ja, IT oder generell MINT-Berufe sind ja so viel mehr.
Gucken wir gleich mal an, weil, glaube ich, die meisten mit MINT-Berufen nichts anfangen können, außer dass sie vielleicht vermuten, dass das mit Minze zu tun hat, was es definitiv natürlich nicht hat. Aber ich will mal einen Part annehmen, über den wir im Vorgespräch gar nicht gesprochen haben, weil du es gerade eben angesprochen hast. Wie schafft man es? Weil ich mir sicher bin, dass du nicht die einzige introvertierte Frau bist, die gerne auch mal mehr leuchten und strahlen möchte, um nämlich ihr eigenes Business oder ihre persönliche Positionierung nach vorne zu bringen. Was hast du wie gemacht, um aus dieser Introvertiertheit, die du, wie du so schön sagst, ja immer noch hast, vielleicht rauszukommen, um dann tatsächlich für diese Popularität zu sorgen?
Also ich habe mich einfach massiv in den Hintern getreten. Das war's. Also letztendlich geht es darum, seine Komfortzone ständig zu verlassen. Und das fing im Grunde damit an, dass ich, also die Miss Germany-Reise war ja auch Stück weit gestaffelt, ne? Man hat ja nicht direkt angefangen mit einem großen NTV-Beitrag oder einem Bildartikel, der irgendwie deutschlandweit läuft, sondern es geht ja so peu à peu. Das heißt, man hat angefangen mit Insta-Stories. Das war schon komisch für mich, mich da vor der Kamera zu zeigen und den Leuten meine Themen zu präsentieren, die mir ja auch schon lange folgen, was hauptsächlich Freunde von mir waren. Da war man natürlich auch so ein bisschen verunsichert, was denken die denn jetzt von einem? Das muss man sowieso komplett ablegen. Das ist jetzt mit der Zeit auch einfach dadurch viel besser geworden. Also es ist mir mittlerweile komplett egal, was andere so denken, was ich da so mache. Und ja, dann kommen irgendwann Fernsehbeiträge oder eben auch Zeitungsbeiträge und da kann man sich halt über die Zeit einfach reinarbeiten und dadurch wird es auch immer leichter.
Okay, sind jetzt die Medien auf dich tatsächlich nur wegen der Miss Germany-Geschichte geworden oder gab es da noch andere Hintergründe für?
Ich muss tatsächlich sagen, dass die Miss Germany-Thematik bei den Medien am Ende gar nicht mehr so interessant war, sondern das Thema Krisenmanagement in Kombination mit meiner Person. Also da kommt so ein, ich bin jetzt 28 geworden, ein 28-jähriges Mädel, die mit Hackern verhandelt. Das ist halt schon die Story an sich. Und Miss Germany war irgendwo so der Einstiegspunkt, um eben mit den Medien in Kontakt zu kommen. Aber letztendlich für die Story am Ende, sie haben zwar darüber berichtet, aber war letztendlich komplett irrelevant. Also es ging ihnen dann tatsächlich eher um dieses Krisenmanagement und eine Frau in dem Bereich und ja, dann sicherlich auch mein Alter, was da noch eine Rolle gespielt hat, was dann interessant war.
Definitiv polarisierst du, was das angeht, sicherlich bei den meisten in ganz vielen Bereichen auch. Wenn du jetzt mal in genau deinen Job reingehst. Das ist natürlich, ne, man sieht es ganz viel in irgendwelchen spannenden Actionfilmen oder ähnliches, wenn es dann um Hackerangriffe oder so geht. Wie läuft es jetzt tatsächlich ab? Ist es so, wie man das im Fernsehen auch sieht, oder ist das vielleicht viel nüchterner?
Naja, also man kann das nicht so ganz schwarz und weiß malen. Also natürlich wiederholen sich die Dinge in gewisser Art und Weise irgendwann. Aber gerade so bei meinen ersten Fällen, wenn ich da so dran zurückdenke, dann hat sich das schon für mich angefühlt wie CSI Miami und war alles total spannend und jeden Tag sind neue Dinge passiert, alle waren ja auch unter Stress und das hat ja zwei Aspekte. Also das eine ist natürlich das Technische, aber das andere ist auch dieses Menschliche, das Psychologische, wie verhalten sich Menschen in diesen Situationen und so weiter, was mich total interessiert hat und da dann eben auch entsprechend Ruhe reinzubringen und mir macht das auch einfach immer noch unheimlich viel Spaß, weil, wie gesagt, jeder Fall ist irgendwo anders, auch wenn, sage ich mal, das Technische sich wiederholt.
Nehmen wir das tatsächlich mal auf, weil du gerade so schön gesagt hast, das ist natürlich auch ganze Psychologie und Ähnliches da drin. Ich nehme jetzt mal den Link rüber zum Thema Reklamationsmanagement, was ja viele Unternehmen auch haben, wo es ja genauso darum geht, dass wenn ich einen doch sehr aufgebrachten Kunden an der Strippe habe, mit dem ja auch irgendwie klarkommen muss. Hast du für dich irgendwelche Strategien oder Hacks entwickelt, wie du Menschen, die ja eigentlich Geld haben wollen, dazu bringst, dass sie im Idealfall sogar gar nicht zahlen müssen oder bekommen.
Also, da gibt es ja jetzt auch wieder zwei verschiedene Bereiche. Einmal die Mitarbeiter des Unternehmens, die darum fürchten, dass sie ihren Job sozusagen verlieren und alles irgendwie ein bisschen ungewiss ist. Viele sitzen rum und wissen gar nicht, was sie tun können. Und dann einmal die Täterkommunikation. Das muss man getrennt voneinander behandeln. Also mit den Leuten vor Ort ist es tatsächlich so, am Anfang, ich weiß noch, das war der zweite oder dritte Fall, wo ich damals eingesetzt worden bin von meinem damaligen Arbeitgeber noch. Da bin ich dort reingekommen und es war erstmal so ein Bemustern und dann, warum werden wir denn hier jetzt gestört, weil die gar nicht verstanden haben, dass ich jetzt für dieses Krisenmanagement zuständig bin. Und da habe ich auch gemerkt, okay, also gerade am Anfang musst du dir auf jeden Fall ein entsprechendes Standing erarbeiten. Und wenn die Menschen merken, dass man einen Plan hat, dass man das schon öfter gemacht hat und dass das letztendlich täglich Brot ist, dann beruhigt es sie schon direkt. Also die kann man einfach mit Transparenz sehr gut abholen. Bei der Täterkommunikation ist es anders. Da verfolgt man ja auch eventuell bestimmte Ziele. Also es gibt Unternehmen, die schließen von vornherein eine Zahlung aus. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, in die Täterkommunikation zu gehen, weil man darüber einfach auch mehr Informationen herausfinden kann oder aber eben auch einfach die Zeit ein bisschen hinauszögern kann, bis etwas passiert tatsächlich. Dementsprechend, auch wenn man sich dagegen entscheidet zu zahlen, ist es immer sinnvoll, mit den Tätern zu kommunizieren. Und da muss man sich tatsächlich an ein paar Richtlinien halten, denn das, was da passiert, ist ganz spannend. Also die Täter, mit denen man letztendlich kommuniziert, sind nie die, die den technischen Angriff durchführen, sondern einfach Verhandler. Das heißt, die versetzen sich in eine Position, wo sie sagen, ja, ich will dir ja nur helfen, ich bin ja gar nicht für verantwortlich, das ist ja blöd, was dir passiert ist. Und damit muss man dann eben auch schon umgehen können, ne? Am Ende sind es auch Mittäter. So, und letztendlich gibt es da so ein paar Dinge, an die man sich halten muss. Also, dass man eben nicht mit dem Namen, also ich verhandle nie mit meinem eigenen Namen, sondern mit einem Namen aus dem Unternehmen. Wenn man jetzt einen Prokuristen oder sowas nimmt, dann muss man ja darauf achten, dass es den wirklich gibt. Ansonsten kann man auch einen ausgedachten Namen nehmen. Letztendlich kann man aber auch über LinkedIn viel nachvollziehen. Das heißt, da sollte man ein bisschen aufpassen, was man da macht. Und dann geht es wirklich knallhart um Fakten. Also das heißt, was habt ihr gemacht? Könnt ihr das überhaupt wieder entschlüsseln? Das heißt, man schickt auch Datenproben, wo die eben auch beweisen müssen, dass sie überhaupt in der Lage sind, das zu entschlüsseln. Und dann geht das im Grunde wie auf dem Basar hin und her. Und da muss man bestimmt sein, aber trotzdem auch Empathie zeigen. Also man muss denen jetzt nicht in jedem Punkt zustimmen, aber dennoch muss man menschlich und ja, viel Empathie dem gegenüber ja, gegenüberbringen. Und genau, das ist sozusagen die zwei Bereiche der Psychologie im Krisenmanagement. Mal ganz kurz.
Dann sind wir also in beiden Bereichen dennoch auch beim Thema Standing, wie du es gesagt hast, oder eine entsprechende Haltung, die du ja an den Tag legen musst, richtig?
Genau, absolut, ja.
Wie hast du dir diese Haltung zugelegt? War das einfach über die Zeit oder hast du tatsächlich irgendwas dafür getan, um dir diese Haltung anzueignen?
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen witzig, vielleicht auch nicht, weiß nicht. Ich habe damals in der Schule, das müsste irgendwie 10. Klasse gewesen sein, ein Referat gehalten und ich war total aufgeregt und habe das danach auch zu meiner Lehrerin gesagt und sie meinte dann zu mir so, das merkt man dir überhaupt nicht an. Und das war so ein Schlüsselmoment, den ich irgendwie schon mein ganzes Leben mitnehme, dass ich mir immer sage, okay, ich bin total aufgeregt, aber man merkt es mir überhaupt nicht an. Und das gibt mir wiederum so viel Ruhe, dass ich in solchen Situationen einfach die Ruhe selbst zumindest ausstrahlen kann. Ist witzig, dass es jetzt ausgerechnet so ein Erlebnis war in der Schulzeit, aber irgendwie zieht sich das seitdem durch.
Okay, und das hat dann dafür gesorgt, über diese innere Ruhe, dass du dir auch diese Haltung dann angeeignet hast.
Genau, und dann natürlich auch das technische Know-how, da weiß man einfach, da ist man sattelfest und dementsprechend bringt einem das auch einfach unheimlich viel Ruhe.
Hast du da so den einen oder anderen Tipp, den du unseren Zuhörern mitgeben kannst, wie sie es vielleicht schneller hinbekommen? Ich meine, jetzt war es bei dir die ausschlaggebende Situation damals. Die hat ja nun nicht jeder. Aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, wenn du das und das machst, dann wirst du automatisch mehr in die Ruhe kommen oder kriegst einfach eine stärkere Stimme? Was hast du da für dich?
Also tatsächlich haben wir auch in der oder auf der Miss Germany Reise haben wir ja verschiedenste Atemtechniken gelernt. Ich kann die jetzt tatsächlich schlecht vormachen, weil es ein Podcast ist. Aber so verschiedenste Atemübungen helfen einem auch in solchen Situationen einfach die Ruhe zu bewahren, auch wenn ich jetzt selber wirklich mich einfach nur an diese Situation zurückerinnere und Atemübungen in der Situation eher nicht brauche, aber in anderen Situationen hat mir das auch schon geholfen.
Das heißt, aber du hast ja gerade schon einen ganz schönen Tipp gegeben. Du erinnerst dich an die Situation, die dich dann in die Ruhe geführt hat, richtig?
Genau, ja.
So, und das ist ja auch schon eine schöne Möglichkeit, weil die sicherlich jeder hat, wo wir irgendwann in unserer Vergangenheit mal eine Situation hatten, wo wir entweder total klar waren, wo wir total mutig waren oder was auch immer. Und letztendlich ist es ja auch nur eine Revisualisierung, die uns
Ja.
dann genau wieder in dieses Gefühl reinbringt.
Hast du absolut recht, ja.
Lass uns jetzt mal an deine Botschaft kommen, weil du möchtest die MINT-Berufe für Frauen deutlich attraktiver machen oder mehr generell unterschiedliche Personengruppen auch reinbringen. Was ist ein MINT-Beruf, dass wir das jetzt endlich mal lösen? Und was ist so deine Erfahrung, wieso sind in diesen technischen Berufen so wenig Frauen?
Dazu kann ich tatsächlich auch gerne noch mal ein bisschen ausholen, weil ich bin tatsächlich auch nur zufällig in der IT gelandet. Ich habe nie in Betracht gezogen, ITler zu werden. Meine Eltern haben einen landwirtschaftlichen Betrieb. Ich bin mit zwei Brüdern dort groß geworden. Wir hatten immer viele Tiere und so weiter und so fort. Und irgendwann nach der Schule stand dann so ein bisschen im Raum, ja, was willst du denn mal werden? Da habe ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, weil das Leben ist ja unbeschwert, wenn man auf dem Bauernhof groß wird. Und ja, da wusste ich tatsächlich auch überhaupt nicht, in welche Richtung es geht. Im Gegenteil, ich wusste immer nur das, was ich auf gar keinen Fall werden will. Und habe dann irgendwann mal ein Plakat gesehen, wo drauf stand Asia Management. Und dann dachte ich mir, okay, in der Schule, du hast Chinesisch gelernt, versuchst du es mal einfach. Und dann habe ich mir bei dem Infoabend das auch angehört. Asia Management ist auch soweit ganz cool. Man muss dafür aber 2 Jahre in China studieren. Und das war für mich dann irgendwo ein Ausschlusskriterium, weil ich gesagt habe, okay, 2 Jahre in China studieren auf Chinesisch, dafür ist es dann vielleicht doch nicht gut genug, dein Chinesisch. Dann war am selben Abend aber noch eine Veranstaltung für Informatik. Und dann war so eine Friss- oder Stirb-Situation bei mir, weil entweder ich fahre nach Hause und sage meinen Eltern, ich weiß immer noch nicht, was ich machen will, oder ich entscheide mich für Informatik und habe das dann auch gemacht, tatsächlich. Und ja, so bin ich in den Informatikbereich gerutscht. Da mussten also sehr, sehr viele Eventualitäten passieren, bevor ich da sozusagen gelandet bin. Und ja, ich habe mich dann da auch ein Stück weit durchgebissen, muss man tatsächlich sagen, weil wir hatten auch Lehrer, die irgendwie gar keinen Bock darauf hatten, was zu erklären, weil im Informatikbereich wird schon oft auch vorausgesetzt, dass man das irgendwie kann, weil viele machen das einfach schon in Kindheitstagen, dass sie irgendwie anfangen zu programmieren oder wie auch immer. Und ich hatte ja überhaupt gar keine Ahnung davon. Und ja, dann habe ich mich da durchgeboxt und irgendwann bin ich dann in die IT-Beratung gegangen und habe dann auch mein eigenes Unternehmen gegründet und so weiter und so fort. Long story short, das war mein Weg in die IT. Und der war viel zu lang und deswegen habe ich gesagt, warum? Erstens habe ich das für mich nie in Betracht gezogen und zweitens, was kann ich dafür tun, dass andere Leute nicht diesen langen Weg und diese vielen Zufälle haben müssen, damit sie da reinkommen? Und dann habe ich mir das Ganze angeschaut, habe gesagt, ja gut, wenn man sich das Image mal anschaut, also hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, nur Mathematik und Code, der über den Bildschirm läuft, da hat ja keiner Bock drauf, der vielleicht sehr kreativ ist oder wie auch immer. Es ist aber tatsächlich so, wenn man in dem Bereich der Informatik ist, es gibt so viele verschiedene Unterbereiche, die total viel, zum Beispiel Kreativität erfordern, über die aber so in der Form keiner spricht. Das heißt, man muss diese Bereiche mehr nach außen tragen und zeigen, okay, was gehört denn alles mit dazu? Weil ja, anders wird das nicht. Und das habe ich mir so ein Stück weit zur Aufgabe gemacht.
Jetzt müssen wir aber immer noch den Begriff MINT mal auflösen.
Genau. Was da genau alles drunter fällt, also Mathematik, Naturwissenschaften und auch IT, gehört letztendlich dazu. Das ist sozusagen unter diesem Begriff zusammengefasst. Und das sind ja alles ja, Bereiche, die vielleicht auch gerade von Frauen jetzt nicht so favorisiert sind. Wobei ich mich in meiner Arbeit nie jetzt nur auf Frauen konzentriere, sondern schon auch auf alle. Letztendlich geht es mir darum, einfach diesen Bereich mehr nach außen zu tragen.
Was würdest du jetzt als Frau tatsächlich mal anderen Frauen sagen, warum dieser Bereich so interessant sein könnte? Mal abgesehen jetzt von deiner Firma, die du ja daraus gegründet hast, was sicherlich hochspannend ist, auch wenn du vorhin gesagt hast, irgendwann wiederholt sich das Ganze und trotzdem ist es natürlich besonders. Also was macht so ein Beruf für Frauen attraktiv?
Da kommt es jetzt wirklich drauf an, in welchem Bereich man schon etwas mitbringt. Also ich bin, wie gesagt, sehr kreativ und auch neugierig und vielseitig interessiert. Deswegen hat sich bei mir dieses Krisenmanagement auch so etabliert, weil da ist es natürlich, man fühlt sich am Ende wie so ein kleiner Agent, der nach irgendwas sucht. Und da habe ich so meine Nische in der IT gefunden. Letztendlich gibt es aber so viel, also auch Spieleentwicklung und so weiter und so fort, wo man erstmal schauen muss, okay, mit was für einer Person hat man es denn da zu tun und was könnte denn ein Bereich für dich sein? Also man kann das nicht so pauschalisieren, deswegen muss man letztendlich auch alles irgendwo nach außen krempeln.
Okay. Jetzt hatten wir vorhin von dem Thema der immer weniger werdenden Nachwuchskräfte gesprochen. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, deswegen müssen wir als Unternehmen einfach anziehend sein. Was macht Sicura denn da, dass ihr so anziehend für Nachwuchsführungskräfte oder Nachwuchskräfte generell seid?
Wir machen tatsächlich ganz viel im Bereich Praktika, um halt schon früh, also weil ich bin der Meinung, man kann nicht erst dann einsetzen oder ansetzen, wenn man Leute hat, die sich sozusagen schon für ein Studium entschieden haben, sondern man muss viel, viel früher ansetzen. Also das heißt, ich mache viel im Bereich so Zukunftstage. Das ist ein, ja, das hieß früher mal Girls Day. Mädchen kommen hierher, schauen sich einen Tag an, was machen wir denn hier überhaupt? Da machen wir dann ganz viele verschiedene Bereiche, also auch Internetsicherheit, also auf Social Media, wie bewege ich mich da? Wir machen was mit KI und so weiter und so fort, um einfach einen möglichst breiten Einblick zu geben, auch wenn es jetzt nicht unser Kerngeschäft vielleicht ist. Dann haben wir viele Praktikanten, die entweder 980 Stunden beispielsweise da sind oder mal 2, 3 Wochen, je nachdem. Also das ist kein Wirtschaftsabi. Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt gerade. Da ist sozusagen begleitend 960 Stunden ein Praktikum in einem Betrieb und das machen wir, bieten wir halt auch an, dass man einfach möglichst früh schon einen Einblick bekommt. Das sind so für mich die Punkte, die, glaube ich, am nachhaltigsten sind. Natürlich muss man auch gucken im Bereich Mitarbeitergewinnung, was kann man da machen. Aber auch da ist es tatsächlich so, dass man eher auf den Mitarbeiter selber eingeht, als jetzt zu sagen, ja, 4 Tage Woche für alle, weil viele wollen das auch gar nicht. Also ich zum Beispiel bin kein Mensch für eine 4 Tage Woche, auch wenn ich das so bei anderen Unternehmen ganz cool ist. Ich brauche jeden Tag was zu tun.
Ja gut, jetzt als Geschäftsführerin ist es ja eh nochmal was anderes, ne?
Ja, gut, das stimmt wohl. Und gerade jetzt
Okay.
auch beim Krisenmanagement, da kann man ja nicht sagen, ja, nee, sorry, 4 Tage Woche, das ist ja nun mal meistens am Wochenende und dann auch über einen längeren Zeitraum.
Nee, also am Wochenende gibt es keine Einbrüche, das geht nicht. Also da wird
Nee.
nicht gehackt. Am Wochenende haben die Hacker alle
Richtig.
Urlaub. Okay. Welche Botschaft, liebe Ann-Kathrin, hast du ganz persönlich für die Frauen da draußen?
Ich würde mich unheimlich freuen, wenn mehr Mut entsteht, Dinge einfach mal auszuprobieren. Offen zu sein für etwas, was wir vielleicht schon abgestempelt haben. Das fände ich super.
Okay, danke schön. Und du hast es vorhin schon gesagt, du hast von Instagram gesprochen. Findet man dich auch noch auf anderen Social Media Kanälen? Gibt es einen Lieblingskanal von dir oder wie bist du da unterwegs?
Jetzt muss ich tatsächlich zu meiner Schande gestehen, dass ich Instagram und TikTok derzeit deaktiviert habe. aber auf LinkedIn bin ich zu finden.
Okay, alles klar. Wir werden natürlich alles dann noch wieder in die Shownotes reinbringen. Meine Empfehlung an dich, liebe Zuhörerin, schau auf jeden Fall mal auf die Webseite. Also ich war echt geflasht, als ich die gesehen habe. Und wenn ich dann jetzt von dir sogar noch höre, dass du die selber gestaltet hast, ich glaube, da können sich ziemlich viele ITler sehr viele Stückchen von abschneiden. Also wirklich sehr, sehr besonders. Was mir einfach auch zeigt, selbst die trockensten Aspekte kann man sehr lebendig irgendwo auch aufbauen. Und das ist das, was du zeigst. Vielen, vielen Dank, liebe Ann-Kathrin, dafür. Schön,
Ich
dass du hier
danke
gewesen
dir.
bist. Dir, liebe Zuhörerin, wünsche ich jetzt ein ganz fantastisches Wochenende. Genieß es mal, da reinzuschauen. Und wenn tatsächlich in dem Unternehmen, wo du bist, mal etwas in der Richtung passieren sollte, weißt du, bist du bei Ann-Kathrin in den allerbesten Händen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe hier aus Spanien, dein Siranus. Danke, dass du dir diesen Podcast anhörst. Ich freue mich sehr über ein Like oder deine Bewertung von dir. Empfehle ihn auch gern weiter, damit noch viel mehr Frauen davon profitieren können. Umso mehr lässt sich ein wahrer Unterschied in der Welt machen. Und weil ich es sehr schätze, dass du mich bei dieser Aufgabe unterstützt, möchte ich dir hier und heute gern ein Geschenk machen. Am 8.8. findet der dritte Expertentalk unserer zweiten Staffel statt. Dieses Mal geht es um das Thema Haltung, die unsichtbare Macht. Warum deine innere Einstellung alles entscheidet. Unsere drei Top-Experten sind Jens Korsen, die Legende des Selbstentwicklers. Du kennst ihn sicherlich. Weiterhin dabei Top-Business-Coach, Profilerin und Schauspielerin Jo Kern sowie die international anerkannte Beraterin und Coach für die VIPs dieser Welt Nicole Brandes. In der heutigen Zeit ist es von zentraler Bedeutung, eine klare innere Haltung einzunehmen. Angesichts der rasanten Veränderungen und Unsicherheiten, von der Klimakrise über soziale Ungleichheiten bis hin zu technologischen Umwälzungen, benötigen wir Menschen, die Standfestigkeit und Orientierung bieten können, die als Vorbild agieren. Eine innere Haltung gibt uns die Fähigkeit, inmitten von äußeren Turbulenzen einen festen inneren Kompass zu behalten. Haltung gewinnt und verändert alles. Darüber reden unsere drei Experten an diesem Abend. Freue dich also auf 90 spannende Minuten. Wenn du dabei sein willst, dann lade ich dich gerne am 8. August von 19 bis 20:30 Uhr natürlich kostenfrei zu diesem sehr spannenden Abend ein. Den Link für die Registrierung und alle weitere Informationen findest du in den Shownotes. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit gibt es auf www.siranus.com. Hab eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Podcast. Dein Siranus.